weiß, dass ich jetzt eure Geduld strapaziere, aber ich will noch ein bisschen was über Eigenschaften von Dado sagen, die mich persönlich berühren, die für mich herausstechen aus seiner Biografie. Und ich werde mich kurz fassen. Also vielleicht die offensichtlichste Eigenschaft, die für mich ausstrahlt, hervorspringt aus seinem Leben, ist Mitgefühl. Ja, engagiertes, unermüdliches Mitgefühl. Das ist die herausragende Eigenschaft von ihm, finde ich. Aber das ist bei weitem nicht die einzige. Und ich möchte einfach ein paar andere noch aufzählen. Also zuerst einmal wurde mir klar, als ich mich mehr mit ihm beschäftigte, durch Lesen und durch Anschauen seiner Interviews, dass alles, aber auch alles, was Dado tat im Laufe seines Lebens, nur aus einer einzigen Quelle sprudelte, nämlich aus seiner tiefen Dharma-Praxis. Er hatte ja von sich selbst gesagt, er sei nicht immer ein Rinpoche gewesen, sondern habe erst einer werden müssen. Und das wurde er nicht über Nacht, sondern durch ungeheuer intensive und ausdauernde Praxis. In seiner Biografie wurde sicherlich deutlich, dass er in seinem Leben viel angepackt und viel gearbeitet hat. Er hat eine Schule gegründet, ein Waisenhaus, zwei Klöster geleitet, gelehrt und so weiter. Aber trotz all der praktischen Verantwortung, die an ihn herangetragen wurde, trotz all seiner Pflichten, hat er niemals, niemals seine eigene formale Praxis vernachlässigt. Als Subhadra, das ist ein Angehöriger unseres Ordens, ihn, als er 69 war, mal interviewt hat, schilderte Dado seinen Tagesablauf wie folgt. Er stand nach wie vor jeden Morgen zwischen 4:30 und 5 auf. Während er sich wusch und ankleidete und seine Zähne putzte, visualisierte er Vajrabhairava, ja, die Figur, die er schon in seiner frühen Jugend bekommen hatte, rezitierte dabei Mantras. Danach nahm er ein leichtes Frühstück zu sich und begann um 5 Uhr mit seiner formellen Sitzmeditation. Er fing damit an, dass er als allererstes seine Motivation prüfte, bis er ganz sicher war, dass nichts Eigennütziges da drin war, dass er nicht um irgendeines persönlichen Vorteils willen meditieren wollte, sondern wirklich zum Wohle aller Lebewesen. Erst dann überprüfte er, ob er irgendetwas Unethisches getan hatte und machte ein formelles Eingeständnis von Fehlern. Und dann rezitierte er die Zufluchten und Vorsätze und übte dann nacheinander 3 verschiedene Praktiken. Dies schloss er wieder ab mit der Rezitation von Mantras. Dann schob er eine halbe Stunde Gartenarbeit ein und wenn dann noch Zeit übrig war, studierte er bis zum Mittagessen buddhistische Schriften. Und so verbrachte er die ersten 6 Stunden jeden Tages. Diese 6 Stunden betrachtete er als die unabdingbare Basis für die Entfaltung von Weisheit und Mitgefühl. Und aus der entsprang alles andere in seinem Leben. Der Nachmittag und der Abend gehörten dann der Schule, seinen Besuchern, seinen anderen Verantwortungen, oft bis tief in die Nacht. Aber diese ersten 6 Stunden widmete er seiner persönlichen Praxis. Also falls wir uns für unheimlich heilig halten, weil wir 40 Minuten Meditation am Tag schaffen. Ne? Aber obwohl Dado ein zutiefst spiritueller Mensch war, war er niemals irgendwie weltfremd oder abgehoben. Er hatte diese wunderbare Kombination von tiefer Spiritualität und einer total praktischen Veranlagung. Er hatte keine Angst davor, kräftig anzupacken. Wir haben ja schon gehört, dass er in Bodhgaya selbst die Ärmel hochkrempelte und bei den Bauarbeiten half. Und auch in seiner Schule verlegte er Elektrokabel und bastelte kleine Tischlämpchen für die Kinder. Und jeden Abend machte er eine Runde und sprühte den Kindern etwas gegen Flöhe unter die Bettdecke. Ja, wenn die Kinder krank waren, behandelte er sie bei leichteren Erkrankungen auch immer selbst. Gab auch Injektionen und bestand auch darauf, die Nadeln eigenhändig abzukochen. Ja, also er war ein praktischer Mensch. Er war nicht irgendwie philosophisch abgehoben. Ein weiterer auffälliger Zug an Dado für mich ist seine große Bescheidenheit. Er war ein wirklich hoher Lama, aber er bildete sich nichts darauf ein. Er lehrte jeden, der zu ihm kam, ungeachtet seiner sozialen Stellung. Und vielleicht sollte man denken, naja, das müssen eigentlich alle Lamas tun, aber das war scheinbar nicht der Fall. Das haben nicht alle getan. In Kalimpong gab es einen Stadtteil namens Bang Lang, wo die ganzen Bettler schliefen. Und immer wenn einer der Bettler krank war oder auch im Sterben lag, ging er dorthin und tat, was er konnte, um zu helfen oder ihm beim Sterben zu begleiten. Er legte wenig Wert auf Etikette. Doga, das ist einer der Lehrer an seiner Schule, erzählte, dass er oft eingeladen wurde von den Buddhisten in den umliegenden Dörfern. Und das waren keine Tibeter, das waren Leute aus Sikkim oder aus Bhutan. Und die kannten sich mit der tibetischen Etikette nicht so aus. Und sie liebten und achteten Dado zwar sehr, aber sie wussten nicht, wie man gebührend einen hohen Lama empfängt. Das heißt, sie behandelten ihn so wie einen einfachen Mönch und erwarteten, dass er Dienste erwies, die ein Tibeter niemals von einem Larampa-Gesche erwarten würde. Und manchmal ärgerte sich dieser Lehrer darüber und sagte zu Dado, du bist so eine hochgebildete Persönlichkeit aus so einem wichtigen Kloster und die behandeln dich wie einen ganz normalen Mönch. Und Dado meinte nur, vergiss es, solange sie kriegen, was sie brauchen, ist das völlig unerheblich. Kurz bevor er starb, hat er noch ausdrücklich den Wunsch geäußert, im Liegen kremiert zu werden, wie gewöhnliche Menschen und nicht in Meditationshaltung, wie das für hohe Lamas üblich war. Verbunden mit dieser Bescheidenheit war seine enorme Großzügigkeit. Sein ganzes Leben ist ein Ausdruck von dieser Großzügigkeit. Praktisch alles, was er tat, tat er für andere. Ein anderer seiner Lehrer erzählte von ihm, das Ungewöhnlichste war, dass Rinpoche niemals irgendjemandem seine Hilfe ausschlug. Er half jedem, ohne irgendeinen Unterschied zu machen. Jeder, der wollte, er führte für jeden, der wollte, Pujas durch, egal wo. Und noch im Alter von 65 Jahren reiste er dazu auch zu den entlegensten Dörfern und oft zu Fuß. Und wenn er unterwegs war, trug er immer zwei Geldbörsen mit sich. Eine war für die eigenen Einkäufe gedacht und die andere war mit Münzen für die Bettler bestückt. Und obwohl er selbst oft arm war, hatte er einen Grundsatz, dass er jeden Bettler, der ihn bat, immer etwas geben würde, sei es noch so wenig. Und er ging nie ohne diesen besonderen Geldbeutel aus. Eine weitere Eigenschaft, von der wir auch schon gehört haben, ist seine außerordentliche Achtsamkeit. Ja, St. Rakshita sagte immer von ihm, dass man ihn nie überrumpeln konnte. Er war immer hellwach und aufmerksam und immer vorbereitet. Einer der Söhne seines Helfers, Jampel, erzählte, dass Dado ihm und seinen Geschwistern immer zu sagen pflegte, was auch immer ihr tut, tut es perfekt oder tut es gar nicht oder überlasst es mir. Ordensangehörige, die ihn besuchten, waren immer wieder beeindruckt davon, wie er seine ungeteilte Aufmerksamkeit schenkte, egal was er tat. Wenn er ein Geschenk auspackte, dann galt seine ungeteilte Aufmerksamkeit dem Falten des Papiers oder wenn er ihm zuhörte. Er war immer gesammelt, völlig konzentriert. Und er war mutig. Ja, vielleicht sind seine Freundlichkeit und Großzügigkeit so überwältigend, dass man vielleicht die mehr heroischen Qualitäten an ihm übersehen kann. Aber er war mutig und furchtlos. Ob das nun in Bodh Gaya war, wo er furchtlos und entschieden seine Reform durchsetzte, gegen so viel Widerstand und völlig unberührt davon, dass er sich den Groll mancher Mönche zuzog. Oder ob das später in Kalimpong war, wo er keine Angst hatte, sich dem politischen Geklüngel entgegenzustellen und sich für das einzusetzen, was wirklich wichtig war, woran er glaubte. Sangha Devi, eine Ordensfrau aus unserem Orden, beschreibt ihn mit den Worten, Rinpoche hatte eine ganz bescheidene Art, aber zugleich strahlte er größtes Selbstvertrauen aus. Er ließ sich überhaupt nicht von dem beeinflussen, was andere von ihm dachten. Und schließlich und endlich hatte er unglaubliche Ausdauer. Ja, die zeigte sich in fast allem, was er tat. In der Regelmäßigkeit, in der er 69 Jahre lang seine formellen Meditationspraktiken täglich übte. In den endlosen Mühen, die er in seine langwierigen Studien steckte. In die Beharrlichkeit, mit der er jahrzehntelang unter den größten Widrigkeiten seine Schule am Leben erhielt.